Charttechnik oder fundamentale Analyse? Wir wollen uns heute mal im neuen Video bei Börse Online intensiv mit der Charttechnik befassen und haben dafür mit Martin Utschneider, den Leiter der technischen Analyse von Finanzethos, bei uns. Mein Name ist Marian Kopocz, Leitung Digital bei Börse Online, und ich begrüße jetzt Martin Utschneider. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Marian, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir auch mal zusammenkommen heute.
Ja, Martin, lass uns mal schnell und rasant mit drei kurzen Frage-Antwort-Spielchen starten. Charttechnik ist für mich?
Nicht der keine Kristallkugel, auch kein Kaffeesatz. Es ist ein Mosaiksteinchen, das mit Fundamentalanalyse und quantitativer Analyse uns einen gesamten Kompass durch diesen Kapitalmarktdschungel bieten kann.
Passt zum zweiten Satz, nämlich die fundamentale Analyse bei Aktien?
Ist absolut das Fundament. Ich muss wissen, über was ich spreche. Also ich würde nie eine Aktie chart- oder markttechnisch analysieren oder einen Titel oder was auch immer, wenn ich nicht weiß, was steckt da dahinter. Also das wäre dann ins Blaue hinein analysiert.
Und auf diese drei Aktien schaue ich aktuell besonders?
Oh, es ist Nvidia, ganz klar. Tesla finde ich hochinteressant im Moment, obwohl sie eigentlich sehr leidet. Und es ist zwar keine Aktie, aber auch der Bitcoin. Da bin ich momentan sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, Martin, danke dir. Dann lass uns jetzt intensiv in diese neuen Themen starten, hier im neuen Video bei Börse Online. Ja, Martin, was ich spannend fand, am 1. April habe ich gesehen, hattest du bei LinkedIn eine Art April-Scherz gepostet, nämlich sagtest du, dass Cambridge und Oxford jetzt Lehrstühle zur Charttechnik einführen würden. Hast es dann aufgelöst, dass es ein April-Scherz ist, aber das bringt mich zu der Frage, findest du, dass Charttechnik zu stiefmütterlich an der Börse behandelt wird?
Vielleicht gar nicht an der Börse, Marian. Da findet es ja wirklich Beachtung. Aber ich sage mal, in der sogenannten Wissenschaft. Also ich kann mich da noch erinnern, als ich selber im Jahr 1999 im ersten Semester Volkswirtschaftslehre an den Professor die Frage gestellt habe, machen wir eigentlich auch mal was mit technischer Analyse, Charttechnik. Da bekam ich eine Antwort, es ist nicht mehr der O-Ton, aber so gemäß dem Sinn, ja, da kommt mal was, einen Nachmittag, aber das ist bei 4 Jahren Regelstudienzeit auch schon zu viel des Guten. Also es ist schon immer so eine Geschichte gewesen, technische Analyse heißt ja so schön, es ist keine Wissenschaft, aber es ist eine Kunst. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Beachtung auch, sage ich mal, in der Lehre findet, weil auch volkswirtschaftliche Thesen, volkswirtschaftliche Theorien haben sich ja gerade in den letzten, ich sag mal, fast 15, 20 Jahren ja fast schon überholt. Manche Dinge greifen am Markt nicht mehr so. Ich will nicht sagen, dass das falsch war, was man da gelernt hat, aber es ist nicht mehr so, ja, passt nicht mehr so vieles in die Zeit. Und die Charttechnik, die Markttechnik oder allgemein die technische Analyse, die beschäftigt sich halt einfach mit dem Status quo. Ja, ein DAX beispielsweise, der steht jetzt bei knapp 18.300. Der fundamentale Wert ist bei knapp 10.000. Also da sieht man schon mal, wie momentan Markt und Börse und Wissenschaft auseinanderklaffen. Und du hattest vorher auch die Frage gestellt, Fundamentalanalyse einer Aktie. Also ich bin jetzt 25 Jahre an der Börse tätig. Ich habe es, glaube ich, am DAX gemessen, habe ich es zweimal erlebt, dass der Buchwert und der Preis, der wirklich gehandelt wird, wirklich genau das Gleiche sind. Und bei der Aktien sieht man es ja auch so. Man ermittelt einen Fair Value, einen inneren Wert und einen Buchwert. Und an der Börse ist der Preis ein ganz anderer. Und die technische Analyse beschäftigt sich eben mit den Preisen. Und das ist einfach das Marktgeschehen. Das ist der Status quo. Und ja, deswegen finde ich die technische Analyse neben den beiden anderen Analysemethoden fundamental und quantitativ den dritten Mosaikstein, der dann wirklich zur Gesamtbetrachtung einfach dazugehört, muss man sagen.
Du hast angesprochen, zweimal hast du es erlebt, dass der fundamentale Wert oder der Buchwert des DAX mit dem Chart sozusagen übereinstimmte. Weißt du noch, wann das genau war? Wahrscheinlich in Crash-Momenten, nehme ich dann an, oder?
Ja, das war zum einen, war es wirklich ganz klar damals beim Corona-Crash. Mhm. da war es mal und einmal im Jahr beim New Economy Crash. Also ziemlich da war es auch mal so, dass fundamental oder im Jahr 2003 ungefähr, nicht nach dem New Economy Crash, als wir dann wirklich runtergingen, nicht genau im Jahr 2000, aber im Jahr 2003, da hat man auch einmal einen Gleichlauf zwischen Buchwert und Kurswert und zuletzt eben damals auch im Jahr 2020, als der Corona-Crash wirklich den DAX so weit nach unten trieb, dass Buchwert und Preis wirklich fast punktgenau auf einer Linie ein, zwei Tage liefen und dann ging es ja wieder nach oben und dann hat sich der Preis schon wieder vom Buchwert verabschiedet. Also bewusst zweimal, wenn man natürlich in die Historie schaut, in die Historien, in die Saisonalitäten, dann gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei andere Beispiele. Aber ich sage mal, bewusst habe ich es wirklich zweimal erlebt. Ja.
Kommen wir auch gleich, wir haben ja auch den DAX-Chart mitgebracht, kommen wir ja gleich dazu. Dann klären wir auch nochmal das, warum der DAX eigentlich im Moment nur bei 10.000 Punkten stehen sollte, aber ganz woanders steht. Ich habe aber vorher noch ein, zwei Fragen, Martin, denn ich habe oft so das Gefühl, dass für viele Menschen entweder die Charttechnik sehr, sehr wichtig ist und sehr viel danach gehandelt wird oder sie fast gar nicht betrachtet wird und fast als Gegenspieler betrachtet wird, dass die Leute sagen, ach, was soll der Humbug? Ich muss nur eine Aktie kaufen, die niedriges KGV oder sowas hat. Wie beobachtest du so diesen Zwist zwischen Charttechnik und der fundamentalen Analyse? Du hast eben gesagt, ja, okay, ist ein Mosaikstein oder beides geht ineinander über. Aber warum ist das dennoch manchmal so ein Reizthema bei vielen Anlegern?
Ja, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Das ist, glaube ich, liegt in der Psychologie des Menschen. Das ist technische Analyse und fundamentale Analyse. Ich bin generell ein Mensch, der wenig von Pro und Contra hält. Also im Sinne von, das ist alles richtig und das ist richtig. Natürlich, volkswirtschaftliches Studium dauert 4-5 Jahre, betriebswirtschaftliches Studium genauso lang. Und da kommt man mit einer technischen Analyse daher, die sagt, hey, wir beschäftigen uns nicht mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, Eventualitäten und Buchwerten, sondern wir schauen uns einfach nur die Linie an. Vielleicht haben auch manche Berührungsängste mit der Einfachheit. Also technische Analyse schaut auf den ersten Blick auch immer sehr verworren aus, sehr nerdig. Aber es ist wirklich ein einfacher Weg, den Markt zu greifen, eine Orientierung zu bieten. Und dadurch, dass es nicht gelehrt wird, also dass es vielleicht auch, ich habe ja selber, ich kriege das jetzt mit, es kommt immer mehr in die Lehre mit hinein. Ich bin auch unter anderem auch in Österreich für Portfolio-Management-Ausbildung zuständig und da ist wirklich einen Tag technische Analyse wirklich mit dabei und ist auch Prüfungsfach. Aber es ist immer noch so, dass man sagt, hey, so ein lapidarer Spruch, es ist keine Wissenschaft. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich eine Aktie, so wie ich das früher auch gemacht habe, fundamental oder quantitativ bewerten soll, dann rechne ich auch fiktive Gewinne auf die nächsten 4, 5, 6 Jahre in die Zukunft. Das ist ja auch fiktiv. Das ist ja auch nicht evidenzbasiert. Zukunftsgewinne sind ja auch irgendwo wie ein X in der Gleichung. Und deswegen verstehe ich es manchmal nicht, dass man sagt, hey, bei der Charttechnik, bei der technischen Analyse, da habe ich ja die ganze Wahrheit vor mir liegen. Die ganze Wahrheit liegt im Chart. Es gibt nichts Transparenteres als die Linie oder der Verlauf eines Charts. Und wie wir vorher schon gesagt haben, der DAX ist fundamental eigentlich, also wenn man Bloomberg basiert, sich das aufruft, er ist knapp 10.000 wert. Und hier betone ich das Wort Wert. Der Preis ist allerdings bei 18.300 oder wo wir heute stehen. Und das ist manchmal vielleicht dieses, dass man sagt, hey, ich berechne hier was, aber der Chart sagt ganz was anderes, dass viele sagen, das kann doch gar nicht stimmen. Aber die Wahrheit, und da gibt's ja auch aus dem Sport den Spruch, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja. Und genauso ist es auch bei der technischen Analyse. Wir beide könnten jetzt hier stundenlang diskutieren, warum der DAX jetzt bei dem Stand zu teuer ist oder zu billig. Den DAX interessiert es aber nicht. Er steht, wo er steht und damit beschäftigt sich die technische Analyse. Also wir nehmen die Ist-Situation an, analysieren das Ganze und die Leute sind momentan bereit, 18.300 zu zahlen, einen Preis zu zahlen, der eigentlich nur 10.000 wert ist. Und deswegen, ich bin keiner, der sagt, nur technische Analyse, um Gottes Willen. Also wenn jemand Trader ist und Intraday tradet, ja, dann braucht er keine Fundamentaldaten. Ich bin aber schon ein Freund davon, dass man sagt, hey, diese Woche beispielsweise ist die EZB-Sitzung. Ja, da braucht man auch fundamental ein Bild. Und die Inflationsdaten in Amerika, die kommen ja auch. Und das gepaart beispielsweise mit dem Chartbild. Und dann hat man ein gesundes Gesamtbild und kann sagen, hey, ich vergleiche das vielleicht. Ja, vielleicht ist es ein guter Vergleich. Ja, der eine ist der Schulmediziner, der repariert deinen Bruch ganz schnell und sauber und das kommt wieder. Und dann kommt vielleicht der Homöopath oder der Heilpraktiker und bietet auch etwas. Chinesische Medizin, lange verpönt, auch so. Das war ja auch so diese große Diskussion. Und die Chartechnik ist für mich nicht der Stein der Weisen alleine, sondern wirklich im Zusammenspiel mit allem anderen. Man braucht ein gesamtes Bild für die Orientierung, weil orientierungslos sind wir ganz, ganz schnell in der heutigen Zeit. Und ja, dann bin ich dafür, technische Analyse zu verwenden, meinetwegen. Und man sieht auch, sie funktioniert, sie wirkt. Und es ist eine wirklich ganz, ganz gute, schöne Orientierung in der ja seit einigen Jahren konfusen Zeit, die uns ja fast tagtäglich mit neuen, unerwarteten Ereignissen konfrontiert.
Martin, dann lass uns doch mal dazu kommen, weil das interessiert mich. Was wären denn immer so deine zwei, drei wichtigsten Werkzeuge in der Chartanalyse? Einmal so für Einsteiger, also wer jetzt noch nicht viel mehr angeschaut hat, außer mal so die 200-Tage-Linie und den Kursverlauf. Was dann für Fortgeschrittene und vielleicht auch so ein, zwei Profi-Tipps, falls ja, ich denke mal, doch einige Zuschauer dabei sind, die sich auch schon intensiver mit der Chartanalyse auseinandersetzen. Also was würdest du sagen, sind erstmal so die Grundlagen auf einem nackten Chart mit einem Kurs für Einsteiger? Was sollte man sich da anschauen und mit draufladen für Indikatoren?
Genau, du sprichst es an. Erst einmal den nackten Chart aufrufen. Wenn man es beginnt, gar nicht sich mit einem schon durchanalysierten Chart vielleicht beschäftigen, wenn man damit loslegen will. Weil dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Dann meint man, ja, das ist wie beim Hausarzt. Wir können das EKG nicht lesen, der Hausarzt schon, weil er weiß, auf was er schauen muss. Aber anfangen beim nackten Chart und so wie ich damals auch, ich erzähle das auch manchmal gern in Seminaren oder in Fortbildungen. Ich war damals, vor dem Studium habe ich eine Banklehre gemacht. Und dann hat mein damaliger Ausbildungsleiter, hat immer gesagt, mein Herr Utschneider, der kam damals aus Köln, ich weiß das nur, ich merke schon, ich hatte damals mit Bausparen, Versicherungen und Kreditwesen gar nichts am Hut. Und dann hat er gemeint, was interessiert Sie denn so? Und dann habe ich gesagt, mich interessiert halt Börse, das Börsengeschehen, Wertpapiere und vor allem auch dieses Thema Charttechnik. Ja, damals, bin ja schon ein bisschen älter, da hatten wir am Montag immer in einem großen regionalen Blatt eine Chartanalyse in einer Zeitung, also wirklich in einem physischen Papier und am Freitag. Und das habe ich mir immer angeschaut, da wurde immer der DAX analysiert. Dann habe ich gesagt, hey, sowas würde ich mir auch mal gern aneignen. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, ich drucke Ihnen jetzt einmal 5 Aktien aus dem DAX aus und lege Ihnen die mal vor. Und dann hatte ich den nackten Chart vor mir liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, und dann hat er gesagt, so Herr Utschneider, und so sage ich das auch bei jedem Einsteiger, jetzt suchen Sie sich mal bitte markante Hochpunkte und verbinden die mit Bleistift und Lineal oder Kugelschreiber und Lineal. Und auch markante Tiefpunkte und verbinden die miteinander. Und plötzlich hatte ich einen Kanal. Ja, also wirklich, und hatte plötzlich, das war damals die MAN-Aktie, ich hatte keine Ahnung über MAN, ich wusste nicht einmal damals, wie steht die fundamental da. Ich habe ihm nur gesagt, druck mal halt mal die aus. Und dann wusste ich, hey, die MAN hatte auf den ersten Blick, ich weiß das noch wie heute, einen Aufwärtskanal. Da hat er gesagt, sehen Sie, diese Aktie befindet sich jetzt tendenziell im Aufwärtstrend. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Also Marian, um auf deine Frage zu antworten, wenn man einsteigt, wenn man beginnt, und so mache ich das auch, wenn ein nackter Chart vor mir liegt, dann zeichne ich erst einmal oder verbinde ich Widerstände mit Widerständen und Unterstützungen mit Unterstützungen und plötzlich habe ich einen Kanal oder eine Formation, was auch immer, und kann eine grundlegende Tendenz der Aktie herauslesen, die es vielleicht vorher nicht hatte.
Man schaut also, ich denke mal, da sagt man ja auch, eine Aktie hat ja entweder einen Aufwärtstrend, einen Seitwärtstrend oder einen Abwärtstrend. Also eins von den drei Sachen ist es ja immer. Und das versucht man oder versuchst du dann im ersten Schritt sozusagen zu klassifizieren.
Ganz genau so ist es. Und dann hat man schon ganz, ganz viel Aussagekraft. Ja? Und das ist eigentlich dann schon die Charttechnik. Ja? Das hört sich jetzt ganz einfach an, aber im Endeffekt ist es schon mal dann der erste Schritt erledigt, wenn ich sehe, hey, ist es ein Aufwärts-, ein Abwärts- oder ein Seitwärtstrend oder ein sogenanntes Dreieck oder was es alles für Formationen gibt. Aber wichtig ist erstmal zu sehen, hey, wo sind die Extremlinien, also die Unterstützungslinie nach unten und wo ist die Widerstandslinie nach oben, werden wir nachher auch noch bei einigen Charts sehen. Mhm. Und an diesen Extremlinien habe ich meine Signale. Ich weiß beispielsweise nicht, bei der MAN, um da jetzt fast 30 Jahre zurückzugehen, ich weiß da nicht bei der MAN, wusste ich auch nicht, wie geht's weiter, aber ich wusste, hey, der Aufwärtstrend wäre verlassen, wenn eine gewisse Marke unterschritten ist. Und plötzlich habe ich eine Orientierung. Und dann hattest du ja gefragt, was nimmst du dir dann noch dazu? Dann arbeitet man natürlich mit markttechnischen Indikatoren. Da kommt jetzt schon ein bisschen die Mathematik und Wissenschaft dazu.
Ja.
Für alle Kritiker. Da kann man nämlich die Emotionen rauslesen. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, die MAN oder ein Index oder eine Aktie in einem Aufwärtstrend ist und die Indikatoren sind auch positiv,
ja,
dann ist das für diesen Trend bestätigend. Ja? Sind allerdings die Indikatoren, die ja die Markteuphorie oder auch die Tristesse messen, sind die negativ in einem Aufwärtstrend, dann kann man vielleicht schon sehen, hey, da schwächt sich ein bisschen was ab. Also da könnte jetzt vielleicht ein Bruch kommen. Da ist man dann ein bisschen vorsichtiger. Also das ist der zweite Step, die Markttechnik. Und der dritte, wo du sagst, hey, für die bisschen, die ein bisschen mehr wollen, ein bisschen mehr reingehen wollen, da ist es natürlich, es gibt, also grundtendenziell sollte man die Charttechnik immer mit sogenannten Candlesticks, mit einem Candlestick-Chart betreiben, also mit Kerzencharts, weil die jeweiligen Tageshöchst- und Tiefspunkte anzeigen, nicht nur den Schlusskurs. Also wenn man heute zum Beispiel auf die DAX-Tafel in Frankfurt sehen, dann ist das ein Linienchart. Ja? Dann sehen wir hier immer die Linie, immer den Schlusskurs des Vortages und so weiter. Aber bei den Candlesticks sehen wir wirklich, hey, wo war der Tageshöchstpunkt, wo war der Tagestiefspunkt? Und da kann ich auch ganz, ganz viel rauslesen. Auch da gibt es 1000 unterschiedliche Formationen oder Begrifflichkeiten. Aber wichtig ist erstmal, ist die Kerze rot? War es ein negativer Betrachtungszeitraum oder ist sie grün? Dann war es ein positiver Betrachtungszeitraum. Und das lässt mich dann auch schon mal noch mehr rauslesen für weiteres Vorgehen. Zum Beispiel eine rote Kerze beim Abprall an einen Widerstand, den wir vielleicht vorher eingezeichnet haben, bedeutet, wenn auch gleichzeitig die markttechnischen Indikatoren auch pessimistisch oder negativ sind, jetzt bin ich vorsichtig. Also so kann man das mal ganz grob umschreiben. Wichtig ist an erster Stelle die Charttechnik. Welche Grundrichtung habe ich in dieser Aktie, in diesem Index, in diesem Rohstoff, was auch immer? Dann zu schauen, was machen die markttechnischen Indikatoren, also was sind die Emotionen gerade? Und dann ist es ganz wichtig, wenn man sagt, hey, jetzt will ich für die Timing-Komponente vielleicht auch eine gute Entscheidungsgrundlage haben, dass man damit der Farbe des Candlesticks auch wirklich sauber arbeitet.
Ja, cool. Danke dir da, Martin, für die schnelle Einführung in die Charttechnik. Ich muss sagen, ich persönlich bin über die Kryptowährungen mehr oder weniger dazu gekommen. Also früher habe ich die Aktien vor allem erstmal fundamental angeschaut. Und bei Kryptowährungen gibt es ja fast nur die Chartanalyse und habe dann irgendwann begonnen, auch bei Aktien halt, wie du gesagt hast, die fundamentale Analyse mit der Charttechnik zu verbinden. Also ich investiere jetzt nicht in Aktien, die zwar fundamental gut aussehen, wo die Chartanalyse oder wo der Chart aber schlecht aussieht. Also ich suche mir Aktien, die sowohl fundamental gut aussehen, als auch im Chart die ganze Zeit steigen. Aber da kommen wir dann gleich auch noch dazu. Wir haben jetzt nämlich ein paar Charts mitgebracht, weil wir wollen jetzt ja nicht nur über die Theorie reden, sondern uns jetzt explizit Sachen anschauen. Und zwar schauen wir uns jetzt verschiedene Indizes an. Wir haben Bitcoin, Gold dabei und auch drei deiner aktuell charttechnischen Favoritenaktien, die sehr spannend werden. Also Martin, lass uns direkt mal reinstarten. Lass uns mal, weil wir auch eben schon drüber gesprochen haben, uns kurz mal den DAX anschauen. Du hast uns den Chart mitgebracht, den blenden wir jetzt hier auch ein und dann erklär uns doch mal, weil das sieht ja erstmal ein bisschen wild aus, was wir jetzt hier sehen.
Ja, sieht vogelwild aus. Es sieht aus wie ein Strickmuster oder wie ein Malen nach Zahlen oder was der Geier was, aber es ist ein komplett regelbasiertes Vorgehen. Also technische Analyse, Charttechnik ist im Endeffekt nichts anderes oder was heißt nichts anderes? Es ist definitiv regelbasiertes Vorgehen. Man sieht auch hier die blaue Linie. Da habe ich in der Vergangenheit Widerstände oder Hochpunkte miteinander verbunden und auch Tiefpunkte. Und so kommen wir auf einen Aufwärtstrendkanal. Das heißt also, im Moment ist der DAX, trotzdem, dass er jetzt am 2. April, also kurz nach meinem April-Scherz, und am 5. April so wirklich schwierige Tagesschwankungen hatte. Und viele schon dachten, okay, jetzt kommt die Trendumkehr, jetzt passiert irgendwas. Der DAX ist auch immer noch im Aufwärtstrend. Er ist auch im oberen Drittel des Aufwärtstrends. Das heißt, selbst wenn wir jetzt heute, morgen oder vielleicht die EZB mit einer enttäuschenden Meldung über am Donnerstag für viele eine enttäuschende Meldung vielleicht über die Kanäle kommt, solange der DAX nicht aus diesem Aufwärtstrend fällt, und jetzt kommt so ein Satz, der hört sich total bescheuert an, ein Trend bricht erst, wenn er bricht, und solange er nicht bricht, bricht er nicht. Also solange wir in dieser blau gestrichelten Aufwärtstrendlinie sind, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, Heißt, 17.800, 17.500, ab da wird's mal kritisch werden. Da sagt jetzt jemand, ja, Moment mal, wenn ich jetzt hier bei 18.300 einsteige und jetzt sagt der Utzschneider irgendwas von 17.800 als untere Linie. Wir sehen das an diesem Chart sehr, sehr oft. Ein Trend wird oftmals nach oben getestet und auch oftmals nach unten, um dann wieder in die ursprüngliche Tendenz zurückzukehren, wenn die untere Linie nicht durchbrochen wird, beziehungsweise auch die obere nicht. Also, das ist für uns jetzt die Orientierung. Der DAX ist, ganz klare Aussage hier aus charttechnischer Sicht, im Aufwärtstrend. Die Indikatoren, die wir unten sehen, vorher hast du mich ja gefragt, was kommt da noch dazu? Also ich arbeite sehr gerne mit dem MACD, mit der Slow Stochastic und auch mit dem Momentum, mit noch ein paar anderen. Hier sehen wir jetzt diese drei in erster Linie und natürlich mit dem Volumen. Und hier sehen wir, der Aufwärtstrend im DAX, der ist seit einigen Tagen mit überdurchschnittlichem Volumen begleitet, ist also trendbestätigend. Hohes Volumen im Aufwärtstrend ist trendbestätigend. Gleichzeitig kann man natürlich durch die Abverkäufe zuletzt ein bisschen Unsicherheit bekommen, aber die Slow Stochastic wirft jetzt aktuell sogar ein Kaufsignal ab, bedeutet auch trendbestätigend. Und der MACD ist neutral, ist also ein klassischer Trendfolgeindikator und in einem Aufwärtstrend ein neutraler MACD ist für mich auch trendbestätigend. Also können wir, um auch den Zuseherinnen und Zusehern hier eine Antwort zu bieten, egal was die EZB, also wir beide wissen eh nicht, was Christine Lagarde übermorgen von sich gibt und ob sie sagt, wir senken oder wir erhöhen oder wir machen gar nichts. Das wissen wir nicht. Also ein Charttechniker, ein technischer Analyst weiß genauso viel und genauso wenig wie ein Fundamentalanalyst oder ein Volkswirt, ein Betriebswirt, was Ereignisse in der Zukunft betreffen. Wir wissen gar nichts. Aber wir wissen jetzt als Charttechniker oder als technische Analysten, Moment, egal was da kommt, solange dieser DAX hier in diesem Aufwärtstrend ist, den wir hier eingezeichnet haben, ist alles okay. Das ist wie wenn eine Fußballmannschaft vielleicht mal 2-3 Spiele verliert, trotzdem weiterhin oben dran steht, nach 10 gewonnenen Spielen vielleicht 2-3 Mal unentschieden spielt. So ist der DAX gerade zu sehen. Mhm. Im Moment ist alles noch in Line, es ist alles in Ordnung. Und da hilft uns jetzt die Charting, weil wenn du mich jetzt fragst, was macht die EZB übermorgen, dann gebe ich dir ganz klare Antwort. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, wo im DAX die Stellschrauben sind.
Martin, dann lass uns auch einen Blick auf den S&P 500 werfen, denn das ist ja schon so für die Weltbörsen, ne, sind die Ami-Märkte natürlich tonangebend. Auch beim S&P 500 sehe ich jetzt hier, geht der Aufwärtstrend gut nach oben. Vielleicht ganz kurz, worauf sollte man jetzt bei den US-Aktien achten?
Genau, also es ist natürlich immer, auch beim DAX vorher, es ist immer entscheidend, bin ich schon länger drin, überlege ich mir einzusteigen oder überlege ich mir zu verkaufen. Wenn natürlich jemand seit langem drin ist, der freut sich jetzt über einen Aufwärtstrend und sagt sich, ach, was jetzt hier der Marian und der Martin hier erzählen über Tagesschwankungen, einmal 1% hoch oder nach unten, das ist mir relativ egal, weil ich bin im Dezember oder Oktober eingestiegen. Wir schauen uns immer an, was ist denn jetzt Status quo? Und beim S&P, wie du schon gesagt hast, auch hier ein intakter Aufwärtstrend. Und das Schöne an diesem Aufwärtstrend beim S&P ist, einmal noch bevor ich zum Schönen komme, er ist nicht so im oberen Drittel anzuordnen wie beim DAX. Also es ist keine Blaupause, der S&P. Er ist im Aufwärtstrend so ziemlich in der Mitte. Aber das ist ja gut, das ist ja in Ordnung. Wir haben einen Aufwärtstrend. Und was beim S&P jetzt wirklich sehr, sehr auffällig ist, das sind Bollinger-Bänder. Also das sind auch markttechnische Indikatoren, die ich auch gerne dazu nehme, weil sie die Schwankungsintensität und die Schwankungsbreite gut darstellen und auch, wir können super damit arbeiten. Und das sind diese Linien, die wir hier sehen, einmal die gelbe und einmal die kirschfarbene, ich sage mal die violette Linie.
Die sich so ein bisschen mit dem gestrichelten Kanal so ein bisschen da überschneiden, die meinst du, ne?
Genau, richtig. Und das ist das, Marian, was du gerade sagst, sie überschneiden sich, sie laufen quasi parallel. Manchmal für mich auch das, jetzt kommen die Kritiker vielleicht wieder, oder das Mystische, also dieses, wo ich manchmal auch sage, hey, es ist nicht zu erklären und dadurch schon wieder fast bestätigend, wie gut diese Markttechnik mit der Charttechnik übereinstimmt. Die Bollinger-Bänder laufen punktgenau fast mit der charttechnischen schwarz gestrichelten Linie. Also zwei bestätigende Signale, die mir und jetzt auch für die Zuseherinnen und Zuseher, um auf den Punkt zu kommen, die mir als technischen Analysten sagen, hey, dieser Trend ist auch bis auf Weiteres intakt. Und jetzt kommt die fundamentale Geschichte mit rein, Inflationsdaten USA. Die US-Fed wird es nicht so leicht haben, die Zinsen zu senken, wie es vielleicht die EZB hat. Weil in Amerika haben wir starke Konjunkturdaten und gleichzeitig aber auch hohe Inflationsdaten. Gleichzeitig diese starken Konjunkturdaten würden die Inflation ja weiter anheizen, Nachfrage und so weiter und so fort. Und das sieht man jetzt auch hier im Chart. Was Jerome Powell bei seiner nächsten Zinssitzung oder, wie sagt man so, schön Pressekonferenz von sich gibt, das wissen auch wir, das weiß keiner. Man kann es vermuten, man kann sagen, hey, entweder sagt er das oder das. Aber der S&P, der spricht gerade ganz deutlich mit uns und sagt, hey, liebe Leute, egal was in Amerika der Inflationsdaten sagen, egal was der Arbeitsmarkt sagt, egal ob Trump oder Biden jetzt in den Umfragen steigt oder fällt, vollkommen egal. Der S&P ist eingebettet in eine Bandbreite zwischen, jetzt muss ich gleich selber mal schauen, 5.285, also ich sage jetzt mal knapp 5.290 und nach unten von 5.126, also 5.130. Und das ist gerade die Maßzahl, die Marschroute, das ist der Kompass. Aufwärtstrend intakt, gut eingebettet, nach oben zwar gedeckelt. Also es wird jetzt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt plötzlich der S&P einen extremen Sprung Richtung 5,5 macht. Dafür ist er zu gedeckelt. Aber nach unten ist er auch mit Hilfe von unterem Bollinger Band und Trendlinie auch sehr, sehr schön abgesichert. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Rutsch käme auf 5.100, und plötzlich die Medien sagen, oh, ist das jetzt der Crash-Vorbote, was auch immer, dann sagt der technische Analyst zu Recht, nicht weil er es vielleicht weiß oder keine Ahnung, im Sinne von was jetzt in der Zukunft kommt, aber er sagt, hey, solange wir die 5.1 halten, nämlich das untere Bollinger Band gepaart mit dieser unteren gestrichelten Linie, ist der Trend ja noch intakt. Und jetzt kommt wieder dieser schlaue Spruch, ein Trend ist so lange intakt, bis er bricht, und er bricht halt erst, wenn er bricht. Und wir sehen das oftmals, dass Trends getestet werden. Und wenn man zu schnell verkauft, ärgert man sich dann, dass plötzlich der Chart wieder nach oben dreht. Und genauso ist es umgekehrt, wenn man zum Beispiel beispielsweise hier im Bereich, ich sag mal, 20. März bis 1.4., so diese beiden eineinhalb letzten Märzwochen, da wurde ja auch der Trend nach oben getestet, aber er ist nicht nach oben ausgebrochen. Und viele, die sich gedacht haben, jetzt gehe ich rein, jetzt habe ich vielleicht die Hoss verpasst, aber jetzt mache ich das Ganze, die sind jetzt enttäuscht, weil sie dieses Signal nicht abgewartet haben. Also ich kann nicht sagen, ob Jerome Powell die Zinsen senkt, ob er sie erhöht oder ob er keine Ahnung was wird. Ich kann nicht sagen, wer Präsident in den USA wird. Vielleicht kommt ja noch ein dritter Kandidat oder eine dritte Kandidatin, aber ich kann wiedergeben, was mir der S&P gerade ins Ohr flüstert, nämlich, hey, bleibt mal alle ruhig, ich bin eingebettet zwischen 5.300 und 5.100, also egal, was da kommt, orientiert euch an meinem charttechnischen Bild und dann habt ihr die Signale, auf die ihr bauen könnt.
Martin, wo es weniger ruhig zuging, das war ja der Bitcoin. Da hatten wir jetzt eine sehr starke Rallye. In den letzten Tagen hat es sich etwas für Bitcoin-Verhältnisse abgekühlt, doch auch da steht nächste Woche das wichtige Bitcoin-Halving an. Wie sieht davor jetzt der Chart aus?
Genau, also bei Bitcoin war es so, du hast es ja selber erwähnt vorhin, da ist es natürlich schwierig, fundamental. Man hat keinen inneren Wert bei Bitcoin oder man kann ihn schwer ermitteln. Man hat keinen Substanzwert, man hat keinen Ertragswert. Also hier bleibt einem nichts anderes als die Charttechnik oder die Markttechnik, sprich die technische Analyse übrig. Und ich kann mich nur erinnern, letztes Jahr im September, es war das letzte Septemberwochenende, da war ich auf der World of Trading in Frankfurt und da wurde ich auch gefragt in einem Vortrag, ja, was halten Sie denn eigentlich von Bitcoin? Der ist doch tot, oder? Das war im September. Da habe ich gesagt, liebe Leute, ich würde mal sagen, er liegt mittlerweile nicht mehr ganz auf der Intensivstation. Er liegt jetzt mittlerweile im Gemeinschaftszimmer im Krankenhaus. Er hat ein gebrochenes Bein immer noch, Schädel, Hirnfraktur, was auch immer. Aber tot ist er nicht. Und dann haben die Leute gefragt, ja, an was orientieren wir denn uns jetzt? Was sollen wir denn machen? Dann habe ich gesagt, solange wir nicht unter 24.800 fallen, bleibt er erst einmal im Krankenhaus, aber er wird nicht mit den Füßen rausgefahren. Und habe ich gesagt, aber schaut bitte auch, liebe Leute, schaut bitte auf die Linie 28.100. Wenn wir die, unter welchen Gesichtspunkten auch immer, ich bin kein Bitcoin-Experte, ich habe keine Ahnung, wenn wir die überhandeln, dann kann es sein, dass er vielleicht aus dem Krankenhaus entlassen wird und erstmal in Reha geht und dann bum, bum, bum. Also seither ging es ja extrem nach oben. Im Nachhinein kann man sagen, ja, ist doch klar, weil BlackRock mit dem ETF, mit dem Bitcoin-ETF und so weiter und so fort oder ETP. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber damals, das war auch dieses, ich habe keine Ahnung von Bitcoin. Mit mir war eine Bitcoin-Expertin in dem Vortrag dabei. Die hat ein bisschen was über die Hintergründe erzählt und von mir wollte man das Timing wissen. Und ich habe gesagt, Leute, für mich ist erst über 28.200 das Ganze ein Kauf. Und dann ist aber auch das Signal da. Und dann ging es natürlich rasant nach oben. Wer wieder mal nicht in Bitcoin investiert ist, das bin ich. Ja, das ist ja immer so. Und jetzt ist es wieder so eine ähnliche Situation. Wir haben jetzt, was im September noch so, ja, fast so Aufgabestimmung war, im Sinne von, ah, der ist doch eh tot, alle, hört's mal doch auf mit Bitcoin, hat sich innerhalb von 5 Monaten komplett gedreht. Also von der Tristesse jetzt zur Euphorie. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen. Also es spricht momentan sehr, sehr vieles für den Bitcoin. Er ist im Aufwärtstrend. Aktuell ist er, muss man dazu sagen, im übergeordneten Aufwärtstrend ja. Aber wenn man es genau nimmt, ist er seit 14.03. eigentlich in einem übergeordneten, in so einer Art W-Formation. Mhm. Und wer jetzt liebäugelt mit dem Bitcoin, der sagt, jetzt will ich unbedingt von dem Boom profitieren. Ich war jetzt nicht dabei, aber jetzt muss ich unbedingt, wir kennen das ja in der Psyche, alle haben ein Bitcoin, nur ich nicht. Das ist ja immer so die Wahrnehmung. Da wäre ich im Moment vorsichtig, auch darauf zu vertrauen, im Sinne von, ja, jetzt kommt das Halving. Klar war das Halving immer in der Vergangenheit oder oft ein Kurstreiber. Aber oftmals kommt es an der Börse anders, als man denkt. Also jetzt blind zu vertrauen, dass nächste Woche da plötzlich der nächste Kurssprung kommt, wäre ich vorsichtig. Ich kann nur sagen, hey, Bitcoin absolut im Aufwärtstrend, übergeordnet. Aber wie gesagt, eben seit dem 14.03. in einer gewissen Seitwärtsstruktur nach unten gut abgesichert, ich sage mal bei 64.000, selbst wenn es mal eine Bewegung oder eine Schwankung geben könnte, wo man sagt, um Gottes Willen, 64.000 ist für mich, und da sehen wir auch schon diese Bandbreite, diese Schwankungsintensität, die der Bitcoin ja hat, das ist eine schöne Unterstützung, einmal aus der Markttechnik, aber auch aus der Charttechnik. Und im Moment kämpft der Bitcoin, muss man ganz ehrlich sagen, mit einem klassischen Widerstand. Einmal aus der Markttechnik, ein Bollinger Band, einmal aus den Fibonacci-Projektionen und ganz klassisch aus der Charttechnik bei 73.100. Also er kämpft sich gerade an die 73.000 ran. Viele sagen, oh, der geht jetzt auf 100.000, auf 90.000. Wir wissen es nicht. Ich kann nur sagen, solange wir die 73.100 nicht übersteigen, haben wir kein Kaufsignal. Wir bleiben erstmal im kurzfristigen Seitwärtstrend. Aber solange wir die 64.000 auch nicht unterschreiten, ist alles in Ordnung. Dann sind wir halt in einem Seitwärtstrend bei diesem Bitcoin, im kurzfristigen Seitwärtstrend. Summa summarum sind die Indikatoren divergent. Also das Momentum nimmt seit einiger Zeit etwas ab. Natürlich durch den starken Anstieg spätestens seit Januar, hat sich natürlich extremes Momentum aufgebaut, also eine Stärke, die natürlich jetzt etwas abschwächt. Die Slow-Stochastik ist kurzfristig nahe dem überkauften Bereich, was eher dafür spricht, dass sich der Bitcoin jetzt bei 73.100 kurzfristig ein bisschen schwer tut. Übergeordnete Trendfolgeindikatoren sind allerdings positiv. Heißt jetzt, für jemanden, der in Bitcoin investiert ist, ist eigentlich alles, also kommt darauf an, wann er investiert ist, der Trend intakt. Jemand, der jetzt vielleicht, den es in den Fingern juckt, da liest in Börse Online, hey, nächste Woche ist Halving, jetzt kaufe ich den Bitcoin, weil nächste Woche durch das Halving und so weiter. Also dieses Wenn-Dann kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, weil die kurzfristigen Indikatoren jetzt überkauft sind, sogar ein Verkaufssignal abwerfen. Also ich würde jetzt wirklich schauen, was macht der Bitcoin kurzfristig bei 73.100? Wenn er da drüber geht, haben wir den Bruch nach oben. Wenn er nicht drüber geht, bleiben wir erstmal seitwärts.
Martin, haben wir noch mitgebracht zum Bitcoin auch Gold. Bei Gold sehen wir aktuell, würde ich sagen, auch als Charttechnik-Laie einen klaren Aufwärtstrend. Vielleicht noch ganz kurz zu Gold, damit wir da noch genug Zeit für unsere 3 Aktien haben. Eine kurze Einschätzung zu Gold und was sind da deine Ziele? Nach oben und nach unten.
Also letztes Jahr wurde ich belächelt, als ich einmal, da war ich auch für einen physischen Goldhändler, habe einen Vortrag, das war irgendwann im, ich weiß nicht, im Oktober oder wann, ich weiß nicht, da habe ich gesagt, wir sehen nächstes Jahr, sehen wir die 2,2, die bis 2,3. Mhm. Um Gottes Willen, nein, das kann nie sein. Und dann plötzlich sind wir da. Und jetzt haben wir kurze Einschätzung zu Gold. Aufwärtstrend ist intakt. Neues Allzeithoch sehen wir gerade im Zeitpunkt dieses Interviews. Es ist nur schade, dass das Gold im Moment ein Allzeithoch nach dem anderen fabriziert. Und ich habe das Gefühl, das kriegt keiner mit. Also, weil natürlich Bitcoin alles überlagert im Moment. Also Gold ist für mich weiterhin, und da sehen wir wieder den Unterschied zwischen Preis und Wert. Der Wert des Goldes ist eigentlich unschätzbar. Es ist ein endlicher Rohstoff. Es ist endlich, wir können es nicht unendlich fördern. Und der Preis oder der Wert ist bestimmt nicht nur 2300, wo wir uns jetzt gerade befinden, oder 2360. Ich sehe durchaus Möglichkeiten kurzfristig Richtung 2400. Kurzfristig aber auch eine kleine Erholung, vielleicht wieder Richtung 2250. Aber summa summarum bleibt der Aufwärtstrend intakt. Und jetzt kommt wieder das, was man vielleicht von einem Charttechniker nicht erwartet, dieser Schnittpunkt, diese Schnittmenge zur fundamentalen Betrachtung beziehungsweise zur geldpolitischen Betrachtung, was natürlich jetzt in einem starken Aufwärtstrend dann natürlich förderlich ist, wenn wirklich die EZB oder vielleicht dann auch im Juni die Fed die Zinsen senken. Das könnte natürlich den Aufwärtstrend dann nochmal pushen. Aber im Moment ist es so, Gold ist weiterhin ein Kauf, Gold ist im Aufwärtstrend und die Indikatoren sind trendfolgend ebenfalls positiv.
Sehr spannend, Martin. Danke dir dafür die Einschätzung. Jetzt hatten wir der DAX, S&P 500, Bitcoin und Gold. Wollen wir noch zu drei Aktien kommen, denn du hast uns drei besondere Aktien mitgebracht. Das sind die TUI, Tesla und Nvidia, die du auch vorhin schon angesprochen hast. Lass uns mal mit TUI bitte starten, denn das ist ja schon immer eine sehr interessante Aktie. Also wir sehen das auch bei der Webseite und in den Heften, die wird super stark nachgefragt, sehr gerne gelesen. Ich persönlich finde die TUI als Aktie mittel, aber du hast sie uns als Chart mitgebracht und es soll nicht darum gehen, wie ich die Aktie finde, sondern was sagt der Chart aktuell?
Genau, also TUI erstmal welcome home, ist ja jetzt wieder im Prime Standard vertreten an der Frankfurter Wertpapierbörse. Wir hatten noch eine gewisse Zeit auch parallel in London, aber TUI ist ja wieder da und das hat natürlich zuletzt auch für sehr, sehr viel Euphorie oder Aufmerksamkeit, sagen wir mal Aufmerksamkeit und auch Euphorie gesorgt. Und hier bei der TUI sehen wir eben auch eine ganz klassische technische Situation. Und ja, gestern wurde vermeldet, TUI ist wieder Prime Standard, aber der entscheidende Moment waren eigentlich die Tage 28.03. und 27.03. Da haben wir den Seitwärtstrend nach oben durchbrochen und haben dann am 2.04. einen Retest fabriziert. Also wir sind über den Seitwärtstrend hinaus, um dann am 2.04. nochmal zu testen, hey, sind wir stark genug, um diesen Ausbruch auch wirklich nachhaltig zu halten. Dann war das nochmal am 3.04. und am 4.04. und seither kann man von einem nachhaltigen Trendbruch sprechen. Und da ist es auch wieder hier, ich hatte es vorher erwähnt, wichtig, mit Candlesticks zu arbeiten, weil die uns genau die Tagestiefstkurse zeigen. Und die Tagestiefstkurse waren alle oberhalb dieser Trendlinie. Also hier bei der TUI, wir wissen alle, die sind in einem schweren Umfeld. Die haben natürlich gelitten und es ist auch immer noch Reisebranche und so weiter, ein schwieriges Umfeld. Aber charttechnisch hat sich die Aktie jetzt nach oben manövriert. Mhm. Die oberen, die Bollinger Bänder geben auch weiterhin Luft nach oben, geben uns auch eine gewisse Tendenz nach oben und auch die Trendfolgeindikation ist positiv. Und die kurzfristige Low-Stochastik ist nicht im überkauften Bereich. Also ich sehe bei der TUI noch gutes Potenzial. Und jetzt kommen wir auch wieder von dem charttechnischen Bild ins große gesamte Bild. TUI strebt natürlich danach, in den MDAX zu kommen. Und wenn sie das schaffen, dann kaufen natürlich Indexfonds, dann kaufen große Institutionelle auch vermehrt wieder die TUI, weil sie es natürlich als MDAX-Mitglied haben wollen, müssen oder brauchen. Aber im Moment ist es so, der Seitwärtstrend, der ja hier wirklich seit dem 8.12. letzten Jahr immer mal wieder nach oben getestet wurde, einmal am 8.12. und dann ein paar Mal September und dann nochmal am 13.2., der wurde definitiv am 28.03. nach oben hin verlassen. Und das war dann auch das Kaufsignal, das Signal für weiter steigende Kurse.
Ja, sehr spannend. Also das heißt, bei TUI sieht es jetzt aktuell auch wieder gut aus, auch charttechnisch. Du hast gesagt, da gibt es noch einigen Raum nach oben, wo es zuletzt nicht so gut aussah, auch wenn es jetzt wegen der Robotaxis bei Tesla eine Gegenbewegung gab. Das muss man sagen, aber an und für sich, der Tesla-Chart sieht ja nicht so gut aus. Tesla ist in einem Abwärtstrend, würde ich jetzt mal sagen. Stimmt das? Habe ich das richtig erkannt?
Ja, du bist ja auch, sag mal, du bist ja auch ein Charttechniker. Also von dem her, ja, also wir sind im Abwärtstrend, im übergeordneten Abwärtstrend und es schaut so aus, dass wir da jetzt erst einmal nicht rauskommen. Also die Tesla-Aktie ist schon gleich mal so ein Eldorado für Trader im Moment. Für den Anleger, da wäre ich vorsichtig. Also Tesla baut, wenn man hier sich mit Ingenieuren unterhält, dann sagen die, also das beste Elektroauto, die beste Technik, alles summa summarum, macht Tesla. Also da kommt momentan niemand dran. Das Tesla-Auto ist einfach scheinbar das Nonplusultra, wenn man sich hier auf die Experten verlässt. Und trotzdem ist die Chart oder der Chart und die Aktie im Rückwärtsgang im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir auch im Moment leider von den ganzen Indikatoren her keine große Trendwende-Indikation. Und auch vom charttechnischen Bild her, wir haben hier, man sieht es unten, ist auch eine gestrichelte Linie bei 178,22, also bei knapp 180. Da verläuft eine ganz wichtige Widerstand, den wir jetzt in den Monaten März und April paar Mal versucht haben, nach oben zu durchstoßen. Wir haben es nicht geschafft. Und das bedeutet im Moment bei der Tesla, das hat nichts mit dem Auto zu tun, mit der Technologie und dem ganzen Know-how, was dahinter steckt. Aber die Aktie als solches ist im Moment so aufgestellt, dass auch die Bollinger Bänder, ich hatte es vorher auch nochmal erwähnt, bei TUI, die sich nach oben öffnen, also eine Tendenz nach oben anzeigen, die sind hier bei der Tesla nach unten gerichtet und auch die Trendfolgeindikatoren. Um jetzt hier noch einen Klassiker zu bringen, Ichimoku Kinkohio ist ja auch so ein ganz spezielles Trendfolgesystem. Auch das deutet im Moment nach unten. Also bei der Tesla wäre ich vorsichtig. Ist man Trader, dann kann man hier immer mal wieder eine Tagesschwankung mitnehmen. Aber wenn man sich jetzt überlegt und sagt, hey, ich will die Aktie jetzt kaufen, man muss ganz ehrlich sagen, sie ist im Abwärtstrend. Ich würde im Moment aus Anlegergesichtspunkten davon abraten.
Ja, okay, dann haben wir auch dieses Beispiel, wo man mal sagt, sieht jetzt nicht alles so rosig aus. Das ist ja auch mal spannend, obwohl ja sonst viele Charts an der Börse gerade gut aussehen. Auch mal wichtig, dran zu denken, dass man trotzdem nicht blind überall zugreifen sollte. Wo aber sicherlich viele Anleger noch mal Interesse dran haben und welche Aktie sich in vielen Depots befinden dürfte, ist die Nvidia. Die haben wir jetzt als letzten Chart mitgebracht. Martin, erklär uns doch gerne noch mal, worauf sollte man jetzt bei der Nvidia achten? Wie siehst du das im Moment charttechnisch bei der Aktie und welchen Ratschlag gibst du am Ende? Also kaufen, halten, verkaufen?
Genau, also bei der Nvidia, der allergrößte Ratschlag ist, genau hinschauen. Also die Nvidia kannten wir jetzt seit, wann war das? Seit Anfang des Jahres nur massiv ansteigend und zwar in enormen prozentualen Größen, wo man sich sagt, hey, das ist noch in den Köpfen drin. In den Köpfen ist jetzt noch drin, oh, Nvidia, die steigt ja nur. Das ist so wie die Psychologie. Die Nvidia hat sich aus ihrem steilen Aufwärtstrend verabschiedet. Sie ist rausgefallen am 27.03. und hatte dann negative Retests. Also das, was wir vorher angesprochen hatten, wo ich gesagt habe, bei der TUI, die hat nochmal von oben die Unterstützung positiv getestet. Das haben wir jetzt bei der Nvidia von unten negativ. Also die Nvidia hat sich jetzt auch extrem eingeengt von der Bollinger Bandbreite her. Die läuft oben bei 950 knapp und unten bei, ich sage so um die 850. Also wir haben bei der Nvidia im Moment eine kurzfristige Bandbreitenindikation von $100. Ich würde im Moment, wenn man in der Nvidia noch nicht investiert ist, ich sehe da im Moment, dass das Momentum negativ ist. Das hatten wir schon lange nicht mehr bei der Nvidia. Also wir haben ein negatives Momentum. Wir haben eine Stochastik, die zwar überverkauft ist, aber noch kein Kaufsignal abwirft. Und wir haben einen fallenden neutralen MACD. Also die Nvidia ist jetzt kein Verkaufskandidat, ist auch kein Kaufkandidat, ist im Moment ein Haltekandidat, weil wir natürlich nach unten schöne Unterstützungen haben im Bereich 834. Wie gesagt, auch das untere Bollinger Band läuft auf diesem Niveau. Also es ist ein klassischer, das hätte man sich vielleicht vor ein paar Wochen noch nicht gedacht, dass man mal über Nvidia sagt, das ist eine Aktie, wenn man sie jetzt noch nicht hat, dann sollte man schauen, wie ist da jetzt im Moment die Tendenz, was tut sich da in den nächsten Tagen, Wochen, weil das Chance-Kurs-Verhältnis, oder das Chance-Verhältnis ist im Moment auf knapp $100 begrenzt, muss man auch dazu sagen. Also das, wer jetzt vielleicht hört vom Nachbarn, oh, damit habe ich 100% verdient, im Moment ist das kurzfristige Potenzial auf $100 begrenzt. Wenn man sie hält, wenn man sie schon hat, ist es aber auch kein Verkaufskandidat. Es ist ein klassischer Seitwärtstrender im Moment. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja weder Fisch noch Fleisch. Nein, es ist begründet mit der Unterstützung nach unten bei knapp 834 und mit dem Widerstand von knapp 950 nach oben. Klassische Seitwärtstendenz, aber ist ja auch nicht verkehrt. Besser als der Chart bei Tesla allemal.
Ja, super, Martin. Vielen Dank dir auch für die ausführliche Chartanalyse. Wir haben jetzt gesehen, dass man zwar auch die fundamentale Analyse nicht außen vor lassen sollte, dass die Chartanalyse aber doch auch ein essentieller Teil der Aktienanalyse ist und Anleger die Chartanalyse teils eventuell unterschätzen. Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Wie findet ihr die Chartanalyse? Wie geht ihr mit fundamentaler Analyse und Charttechnik um? Was ist euch da wichtig? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Das war eine super Lehrstunde, Martin, über die Chartanalyse. Vielen Dank dir.
Ich sage danke, Marian, Entschuldigung. Liebe Grüße ans Team nach München und ich freue mich, wenn wir uns auf der Invest persönlich sehen.
Ja, freue ich mich auch, Martin. Kein Problem mit dem Namen. Mir wurden schon einige Namen unterstellt über Marvin und so weiter. Also passt. Danke dir für das spannende Interview. Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.